bei Seehofen nix. Nix als Bücher, nix als Bücher im Sinn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit unseren Buchempfehlungen. Schön, dass ihr euch wieder Zeit für uns genommen habt. Ich bin Lutz Nagler, der Inhaber der Buchhandlung Kempter in Ottobrunn. Und bei mir sind wie immer meine Kolleginnen
Monika Egelhaff
und Marianne Kuttleck.
Ihr musstet ein bisschen länger auf unsere heutigen Empfehlungen warten als gewöhnlich, denn den letzten Podcast haben wir live vor Publikum aufgenommen und sahen uns danach außerstande, das technisch online zu stellen. Wenn also zufällig irgendjemand in der Hörerschaft irgendwas mit Tontechnik zu tun hat, dann könnt ihr euch bitte gerne bei mir melden. Den Mailkontakt stelle ich in die Shownotes. Doch jetzt zu unserer heutigen Folge. Wir empfehlen euch wie immer drei Bücher. Moni hat sich heute ein Buch ausgesucht, das mich wirklich nachhaltig sehr beeindruckt hat. Ein sehr intensives Leseerlebnis. Ein dystopischer Roman, dessen Handlung so oder auch ganz ähnlich eigentlich morgen schon Wirklichkeit werden könnte. Marianne hat ein höchst vergnügliches Buch mitgebracht, in dem die Mathematik eine wichtige Rolle spielt. Und ich habe mich für ein sehr berührendes, ein bisschen melancholisches Debüt einer österreichischen Autorin entschieden. Und wir haben gerade überlegt, mit was wir beginnen wollen. Und wir haben beschlossen, dass wir mit Monis Buch beginnen.
Ja, also ich habe mitgebracht das Buch von Paul Lynch, Das Lied des Propheten, erschienen im Klett-Cotta Verlag. Für dieses Buch hat er auch den Booker-Preis bekommen letztes Jahr. Und ich finde absolut zu Recht. Ich habe das Buch gelesen und meine erste Emotion war, ich muss mit möglichst vielen Menschen über dieses Buch reden, weil mich das einfach emotional so gepackt hat. Und deswegen habe ich meine Kollegen gezwungen, das auch zu lesen. wie du schon gesagt hast, es ist eine Dystopie. Das heißt auf Deutsch, dass der Autor über eine mögliche, sehr bedenkliche Zukunft schreibt. Spielen tut der Roman in Dublin, was ich einen unglaublich guten Kniff finde, weil es eben nicht in irgendeinem fiktiven Land oder in einer fiktiven Stadt spielt, sondern eigentlich direkt vor unserer Tür. Es geht um eine Familie. Die Hauptperson auch dieses Romans ist die Mutter, Eilish. Sie ist eine Wissenschaftlerin und vierfache Mutter. Ihr Mann Larry ist tätig in der Lehrergewerkschaft und wie gesagt, sie haben vier Kinder. Die Situation dieses Romans ist die, dass vor circa 2 Jahren eine populistische Partei an die Macht kam, nach diversen skrupellosen Angstkampagnen, die sie geschaltet haben. Und der Roman beginnt damit, dass vor der Tür abends es klingelt und zwei Polizisten dastehen, die Larry, den Vater, sprechen möchten. Und was passiert nach diesem Besuch, möchte ich einfach kurz vorlesen, weil man da schon merkt, wie der Stil dieses Romans ist. Noch einmal schaut sie, also Eilish, auf die Straße, auf der wieder Abendstille eingekehrt ist, die Wärme von der Diele, als sie wieder hineingeht und die Haustür schließt. Sie steht noch kurz da, betrachtet die Karte und merkt, dass sie den Atem angehalten hat. Das Gefühl nun, dass etwas ins Haus gekommen ist. Sie will das Baby ablegen, sie will dastehen und überlegen, verstehen, wie es sich mit den beiden Männern verhielt und es unaufgefordert in die Diele kam. Etwas Formloses und dennoch Wahrgenommenes. Sie spürt, wie es neben ihr herschleicht, auf ihrem Gang durchs Wohnzimmer, vorbei an den Kindern. Mam, sagt die Tochter, sie soll wieder meine Sendung machen. Eilish schließt die Küchentür und legt das Kind in die Wippe, will ihren Laptop und den Terminkalender vom Tisch räumen, hält aber inne und schließt die Augen. Das Gefühl, das da ins Haus kam, ist ihr gefolgt. Sie schaut nach ihrem Handy und nimmt es, die Hand zögert. Sie schickt Larry eine Nachricht, steht dann wieder am Fenster und blickt hinaus. Der dunkelnde Garten birgt keine Wünsche mehr, denn etwas von diesem Dunkel ist ins Haus gekommen. So beginnt der Roman, das ist also gleich die vierte Seite. Und also mir ging es als Leserin so, dass also dieses Dunkle, dieses Ungewisse auch mich sofort beschlichen hat und ich mir gedacht habe, oh je, was passiert? Nach diesem Besuch der Polizisten geht Larry auf eine Demo und taucht nicht mehr auf anschließend. In Dublin gibt es Notstandsgesetze und nichts ist mehr sicher. Eilish verhält sich eigentlich so, wie sie es gewohnt ist. Sie kann einfach nicht glauben, dass es so ist, wie es ist. Sie zählt auf die ganz bekannten Hilfen, geht zu einem Anwalt, fragt die Nachbarn und pocht einfach auf ihren Bürgerrechten, die aber eben durch die Notstandsgesetze außer Kraft gesetzt worden sind. Und dann wird einfach im Lauf dieses Romans erzählt, wie vor allem Eilish immer mehr den Boden verliert, immer isolierter wird und einfach nicht mehr weiß, was am nächsten Tag passiert. Alles wird willkürlich und dadurch wird sie natürlich, wie man sich vorstellen kann, immer mehr verunsichert. Der ganze normale Alltag, den sie eben gekannt hat, zerfällt. Und sie versucht zwar immer noch zu verdrängen, auch der Kinder zuliebe. Also sie versucht immer wieder Ausflüche zu suchen, warum Larry nicht nach Hause kommt. Die Kinder vermissen ihren Vater. Aber es fällt ihr halt immer schwerer. Und zunehmend übernimmt halt der Staat die Macht über ihr Leben. Ich finde, der Roman ist der Roman der Stunde. Er rüttelt unglaublich auf und man merkt einfach, dass dieses Ereignis, das dort geschrieben wird, eben nicht irgendwo stattfindet, sondern dass es einfach überall möglich ist. Also während ich das gelesen habe, kam abends in den Nachrichten ein Zitat von Trump, das vielleicht auch alle gehört haben, dass er gesagt hat, geht raus und wählt, nur dieses eine Mal, ihr werdet es nicht mehr müssen. Das ist genau das, diese Situation, in der sich Eilish befindet. Und mich hat das Buch wirklich bis zur letzten Seite bedrückt. Es ist so, als hätte sich irgendwie ein Stein auf meine Brust gelegt. Weil man merkt, wie hilflos man ist, wenn man sich einfach nicht auf das verlassen kann, was für einen selbst normal ist. Allerdings hat Lynch kein politisches Buch geschrieben, finde ich, sondern es geht eigentlich darum, wie die persönliche Wahrnehmung ist von der Eilish, wie sie persönlich mit dieser politischen Situation umgeht. Als letztes möchte ich eigentlich nur noch sagen, auf die Übersetzung hinweisen, die ich glänzend finde. Übersetzt hat es Eike Schönfeld, weil ich finde, dass dieser Roman aufs Beste zeigt, was Sprache transportieren kann, was für Gefühle Sprache auslösen können und was für eine atemlose Spannung Sprache entwickeln kann. Das erstmal von mir.
So, das ist mal sacken.
Willst du, oder? Ja, also ich fand es auch richtig gut. Ich war ganz neugierig drauf, nachdem du gesagt hast, du bist jetzt endlich wieder aufgetaucht aus diesem Buch. Und das hat mich so fertig gemacht, das Buch. Also es ist super. Ich fand es beeindruckend, bewegend. Das ist so ein Buch, was ganz lange wieder nachhalt, wo das einen beschäftigt, das arbeitet an einem. Ich fand es auch erschreckend, wie still und leise das alles so vor sich geht. Es wird alles nicht laut ausgesprochen, was verboten ist. Man stößt aber ständig an irgendwelche Grenzen und man kommt überall nicht weiter. Aber es wird nicht offen, am Anfang nicht offen thematisiert. Ja. Und man spürt, in welche Richtung es geht und man kommt trotzdem, also sie schafft es nicht rauszukommen und ich fand es super, ich fand es aber auch knallhart und es hat sich gelohnt, es zu lesen. Ich fand auch, habt ihr den Autoren gesehen? Der passt auch so richtig in das Buch rein, finde ich, als ob er eine Figur aus dem Buch wäre. Also auch so ein bisschen düster, als ob er im Widerstand wäre. Genau, aber ja, also es hat mich sehr mitgenommen und beschäftigt. Und ich würde es immer wieder lesen.
Ja, ich fand vor allem, wie gesagt, diese atemlose Spannung oder dieser Stil, man will da, das wird, also man kriegt da kaum Luft, man muss immer weiterlesen, weil das macht er ganz toll. Und ich fand das irre, es hat mich ein bisschen an Reporter Markt erinnert. Und zwar nicht an das Buch, sondern an die Verfilmung, weil da wird auf diese Vorgeschichte eingegangen, in dieser Verfilmung. Und wo diese, das auch ganz langsam sich entwickelt. Also man ändert sich irgendein Gesetz oder es passiert halt irgendwas. Irgendwas ist auf einmal anders wie vorher und keiner kann das so richtig sich vorstellen, dass das, dass das schlimm werden könnte. Oder es gibt ja auch noch in diesem Lied des Propheten, sie überlegt ja auch noch, ob sie weggehen soll, weil ihre Schwester in Kanada lebt. Und dann ist aber der Zeitpunkt, hat sie dann verpasst. Und das finde ich ganz irre geschildert aus Sicht dieser Mutter, die auch mit ihren Kindern da völlig überfordert eigentlich ist von der ganzen Situation. Ja. Klar, mit den Kindern. Also fand ich wahnsinnig beeindruckend, das Buch. Ja.
Also es war auch, ich habe eine Rezension gelesen, da wurde der Autor mit Franz Kafka ein bisschen verglichen. Finde ich in manchen Bereichen ja, weil Kafka das ja auch manchmal so eine ganz düstere Stimmung
aber schafft. Aber das ist ja noch unklarer, was eigentlich passiert ist. Ja? Und genau. Bei ihm ist ja schon klar, dass da irgendwie die Regierung hat sich halt geändert und die machen das jetzt halt. Wobei später kommt ja auch der Widerstand, also eine Widerstandsbewegung in dem Buch vor, aber die verhalten sich ja genauso scheiße. Ja. Also das ist ja ganz schlimm eigentlich, das Ganze.
Ja.
Und ich möchte auch einen Satz aus dem Buch, es geht am Ende geht er auf diesen Titel ein, warum das Lied des Propheten heißt. Ich habe das jetzt ein bisschen abgekürzt hier, dass die Welt in den Liedern der Propheten immer endet, aber dass dieses Ende nur ein lokales Ereignis ist. Ein kurzer Bericht in den Nachrichten. Bis es an deine Tür klopft.
Mhm. Genau.
Das fand ich auch ein Wahnsinn, ja. Und
und das denkt ja auch jeder. Also jeder schaut sich die Nachrichten an und sieht dann, was in anderen Ländern passiert und denkt sich, ja, das ist ganz furchtbar, aber es ist ja Gott sei Dank nicht hier.
Genau.
Und dass es aber einfach von heute auf morgen auch hier sein kann, das beschreibt er halt.
Und ein Nachbar oder irgendjemand, oder Eilish selber sagt ja auch in dem Buch dann, ja, die EU wird sich da kümmern, das geht ja nicht, dass die solche Gesetze erlassen, das ist ja all gegen die Menschenwürde und so. Ja, Pustekuchen.
Ja.
Also sehr beeindruckendes Buch, muss ich sagen, ja.
Ja.
Also es ist jetzt gar nicht so negativ, finde ich. Also nicht so, weil du gesagt hast, lag so ein Stein auf der Brust. Ich meine, es
nimmt einen mit. Nein, wegen dieser Stimmung, dieser Stimmung, dass nichts mehr gewiss ist, dass einfach alles ungewiss ist. Und das, also ich habe mit dieser Eilish einfach so mitgelitten, habe mir gedacht, mein Gott, was kommt morgen auf sie zu? Dann spricht sie immer in Gedanken mit ihrem Mann, weiß aber nicht, lebt er noch, ist er nur im Gefängnis, was passiert? Mhm. Und dass einem einfach so der Boden weggezogen wird, das war so das, weil jeder möchte ja so eine oder wünscht sich so eine Grundsicherheit. Es kommt ja genug auf einen zu, was man dann irgendwie handeln kann, wenn es dann da ist. Aber so eine Grundsicherheit und wie die einfach immer mehr zerbröckelt, das macht einen einfach atemlos. Also so ging es mir.
Genau. Also auch diese Spannung in dieses Buch transportiert. Ja. Ich fand es ungeheuer spannend. Und der ist ja, hat er vorher irgendwie Filmkritiken geschrieben, habe ich über ihn gelesen. Und ich muss auch immer, es ist auch wie ein Film geschrieben, das Buch, finde ich. Also man sieht ja auch so einen Film vor sich ablaufen. Also, ja. Das Lied des Propheten, sollten wir nochmal sagen, wie es heißt.
Genau, unbedingt lesen.
Unbedingt lesen. Gut, jetzt was ganz anderes, oder? Soll ich? Mache ich, ja. Und zwar ein Debüt einer österreichischen Autorin, Petra Pellini, Der Bademeister ohne Himmel. Petra Pellini war lange in der Pflege demenzkranker Menschen tätig und davon handelt auch ihr erstes Buch. Das Ganze ist eigentlich auch so eine Coming-of-Age-Geschichte, weil es wird erzählt aus der Perspektive der 16-jährigen Linda. Und Linda steckt halt mitten in der Pubertät und ist sich nicht sicher, wie es in ihrem Leben weitergehen soll und ob es sich überhaupt lohnt, zu leben. Und ihr bester und einziger Freund ist Kevin, 12-jähriger Nachbarsjunge, der die ganze Zeit nur vom Klimawandel spricht und dass der Planet sowieso untergehen wird. Und das trägt jetzt nicht gerade dazu bei, dass ihre Stimmung, sich Lindas Stimmung aufhält. Und wirklich glücklich oder zufrieden ist sie eigentlich nur, wenn sie sich um Hubert kümmert. Hubert ist ein demenzkranker, 86-jähriger ehemaliger Bademeister, ihr Nachbar, und den besucht sie. Und sie ermöglicht es so, der Pflegekraft, der polnischen Pflegekraft Eva, Freizeit zu verbringen, einfach in der Zeit, wo sie bei Hubert ist. Und diese Eva wird dann auch sowas wie eine Ersatzmutter für sie und auch ihre beste Freundin, kann man sagen. Und Linda ist aufgrund ihrer Art und ihres Humors ist sie die Einzige, die wirklich auf Hubert eingehen kann, ohne mit seinem Zustand zu hadern. Ganz im Gegensatz zu den anderen, die das immer alles ganz schlimm finden. Da habe ich noch ein Zitat. Also Eva beschwert sich zum Beispiel über Hubert. Also Eva spricht, es kommt aus Polen und spricht nicht so perfekt Deutsch. Also Eva sagt über Hubert, macht was will. Darauf antwortet Linda, logisch, macht was will. Ich mache auch was will. Wir alle sollten machen, was will machen. Das ist so ein bisschen so der Stil, in dem dieses Buch geschrieben ist. Im Prinzip wird dieser Lindas Alltag und ihre Besuche bei Hubert beschrieben. Die Personen sind also ein bisschen skurril. Ich fand, es gab viel zu lachen und am Schluss muss man sich dann auch eine Träne verkneifen. Aber es ist eine ganz wunderschöne, humorvolle, eigentlich auch hoffnungsfrohe Geschichte, fand ich.
Mhm, ja, genau. Mir hat es auch richtig gut gefallen. Ich fand die Linda als Typ, die hat so ein wahnsinniges Gespür für die Demenz. Also in dem Alter, die macht das auf so natürliche Art und Weise, weiß sie genau, was ihm gut tut. Und die Erwachsenen, die gehen dann zum Teil verkopft dran und sie macht das einfach aus dem Bauch raus.
Also sie sagen ihm ja zum Beispiel, dass seine Frau gestorben ist und die Linda sagt immer, nee, die ist beim Einkaufen, die kommt gleich und dann ist er wieder beruhigt, weil er hat sie eh vergessen.
Also so, wie man sich eigentlich verhalten sollte. Genau. Und das macht sie aus sich raus und das ist ganz beeindruckend. Fand ich auch schön.
Ja, also ich bin an das Buch ein bisschen anders rangegangen, weil ich aus der engsten Familie eben auch viele, viele Jahre mit dem jetzt zu tun hatte. Deswegen lese ich solche Bücher eigentlich nicht so gerne, weil mir die meisten Bücher einfach zu flach sind. Das wird einfach oft so ein bisschen ins Lustige gezogen und da reg ich mich dann sofort auf. Bei diesem Buch ging es mir gar nicht so. Also ich bin da vorsichtig rangegangen, aber ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich es gelesen habe, weil ich finde, das ist ein ganz anderes Buch. Und zwar, man merkt einfach, dass die Autorin Erfahrung hat mit dem Umgang mit Demenzkranken, weil sie einfach nie die Würde antastet von diesem Hubert. Also so wie sie ihn beschreibt und wie sie alle Situationen beschreibt, sie lässt ihm immer die Würde. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und natürlich passieren da Sachen, die von außen gesehen lustig sind, die aber natürlich nur bedingt lustig sind. Aber sie macht es mit einem so feinen Gefühl für alle Beteiligten, also egal um wen es geht, auch wie sie die Eva zum Beispiel beschreibt, diese Pflegekraft, die ja unglaublich viel leistet und die aber trotzdem so ein feiner Mensch ist, die ein unglaublich einfühlsamer Mensch ist, eben nicht nur dem Hubert gegenüber, sondern auch der Linda gegenüber und versucht die Linda aufzufangen, wenn es ihr schlecht geht und auch wie sie diese Vergleiche zwischen Linda und Hubert machen, die beide aus unterschiedlichen Gründen einfach keine Orientierung mehr haben. Der Hubert, weil er sie verloren hat aufgrund seiner Erkrankung und die Linda, weil sie einfach auf dem Weg zum Erwachsenwerden nicht weiß, wo will ich hin? Will ich überhaupt irgendwo hin? Und das, finde ich, schafft die Autorin einmalig, das so zu transportieren, dass jedem der Raum gelassen wird, den er braucht. Und das hat mich unglaublich berührt, weil das habe ich so in der Art noch nicht gelesen.
Ich wusste gar nicht am Anfang, dass es um Demenz geht. Ich habe gedacht, das ist eine Geschichte von einem jungen Mädchen, die halt auf der Suche ist, also erwachsen wird und auf der Suche ist nach irgendwie einem Sinn oder sowas. Und das ist ja nur ein Teil der Geschichte, aber und mit lustig meinte ich vorher nicht, dass also werden keine Witze über Hubert gemacht oder so, sondern den Humor von der Linda finde ich großartig. Also diese Person ist super. Also
was da merkt so, man halt auch einfach. Also das schafft sie halt auch, dass also es kommt ja die Tochter vor, Der Nachtfalter, genau, die ja natürlich wahnsinnig kämpft, ja, mit der Situation und wahnsinnig, also eigentlich die größten Schwierigkeiten hat, damit umzugehen, was aber, finde ich, total nachvollziehbar ist, mhm, weil es halt einfach um ihren Vater geht. Aber die Linda und auch die Eva sind ja nicht jetzt Teil der Familie und können dadurch viel unbelasteter mit, ja, Situationen umgehen. Und das schafft sie auch unglaublich gut, das eben zu erzählen. Sehr nachvollziehbar, für mich zumindest.
Und die Linda ist ja diejenige, die eigentlich so die Strippen so ein bisschen zieht, immer, ja, so unauffällig und das, ja, Beste für Hubert rausholt und rausschlägt. Und ohne, dass sich irgendjemand, und für Eva auch, ja, und ohne, dass sich irgendjemand auf den Schlips getreten fühlen muss. Ja. Weil sie es mit so einer charmanten Leichtigkeit macht.
Ja.
Mhm. Ja.
Ja, also auch eine Empfehlung, Der Bademeister ohne Himmel.
Ja.
Okay, dann kommen wir zum lustigsten Buch, würde ich mal sagen.
Zu was ganz, ganz, ganz Schönem. Und zwar von Alina Bronski, Pi mal Daumen, Kiepenheuer und Witsch, jetzt ganz frisch erschienen. Manchmal überlegt man ja so, was hat man für Lieblingsautoren, und mir fällt dann oftmals niemand ein. Und wenn ich aber drüber nachdenke, also für mich gehört im deutschsprachigen Raum die Alina Bronski dazu.
Hat die schon mal ein schlechtes Buch geschrieben?
Nicht, oder? Zumindest nicht ganz so stark wie andere, das gibt's auch. Ja. Und zwei Jugendbücher, wo ich das eine nicht so schön fand oder nicht so gelungen, aber im Großen und Ganzen, mhm, liebe ich sie. Das ist eine Autorin, die 78 in Russland geboren ist und als Jugendliche mit ihrer Familie nach Deutschland kam. 2008 hat sie dann den Scherbenpark veröffentlicht, auch sehr lesenswert, spielt in einem sozial schwachen Milieu, es geht um eine Jugendliche. Und von den neueren Sachen fand ich auch Baba Dunyas erste Liebe und Barbara stirbt nicht grandios. Und ich bin Fan der ersten Stunde, also seit 2008 verfolge ich sie mit all ihren Büchern. Und nachdem ich dann gesehen habe, hier gibt es ein Leseexemplar, war mein Urlaub gerettet. Was sie immer ganz toll macht, finde ich, sie beschreibt Außenseiter auch immer so richtig schön und herzig und immer mit so ein bisschen Humor auch und feinfühlig. Und in dem Buch Pi mal Daumen geht es auch um eigentlich zwei Außenseiter. Das kann ich gleich nochmal sagen, warum. Und ich würde gern den Anfang vorlesen, da merkt man, wie die zwei sich kennenlernen. Es spielt an der Uni. Es ist die erste Stunde, die an der der Oscar teilnimmt im Mathematik, also Mathestudium. Und das Kapitel heißt Der Lauch und der Stiefel. Als ich Moni Kosinski zum ersten Mal sah, hielt ich sie wahlweise für eine Sekretärin oder für eine Kantinenfrau, die sich verlaufen hatte. Ich wunderte mich noch, wie man sich derart verirren konnte. Die Mensa befand sich einen 10-minütigen Fußweg entfernt. Die erste Vorlesung in Analysis hatte vor einer Viertelstunde begonnen und Moni stand in der Tür, die jämmerlich gequietscht und dadurch alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Sie trug einen roten Kunstlederrock und eine tief ausgeschnittene Bluse mit Leopardenmuster. Über ihrer Schulter hing eine blaue, knallvolle IKEA-Tasche. Professor Chow hielt mitten im Satz inne, die Hand mit der Kreide in der Luft. »Entschuldigung«, flüsterte Moni durchdringend und raschelte mit ihrer Tüte den Gang entlang. Sie blieb vor mir stehen. »Ist der Sitz hier noch frei, Kleiner? Rück ein Stück.« Ich wurde rot und nickte. Ich gab ihr nicht die geringste Chance. Moni saß neben mir, nachdem sie ihre IKEA-Tasche in den Gang gestellt hatte. Ihre ausladende Figur erinnerte mich an unsere Haushälterin, ihre gelben Haare an die alten Puppen meiner Schwester Lou, ihre Kleider an die amerikanischen Pin-Up-Plakate aus den 60er Jahren, die in unserem Billardzimmer hingen. Während ich Moni verstohlen musterte, holte sie einen Stift heraus und begann, sich Notizen zu machen. Sie schrieb langsam, konzentriert, mit großen runden Buchstaben. Niemand würde es in diesem Tempo durchhalten. Mathematiker schrieben klein, schnell und unleserlich. Ich trainierte es seit der 5. Klasse. Sie hatte mich schon in den ersten Minuten so abgelenkt, dass ich kurz vergessen hatte, der Vorlesung zu folgen. Als ich wieder nach vorne schaute, war eine der beiden Tafeln bereits vollgeschrieben und wurde hinter die andere geschoben. »Mach dir nichts draus, Kleiner«, sagte Moni, als sie meine Panik bemerkte. »Du kannst bei mir abschreiben.« Und da merkt man schon, also es sind zwei grundverschiedene Typen, die da aufeinandertreffen. Zum einen der Oskar Maria Wilhelm Graf von Ebersdorf. Oskar ist adelig, 16 Jahre alt und hat eben schon seit klein auf den Plan, Mathe zu studieren. Er ist super strukturiert Seine Eltern haben ihm ein möbliertes Zimmer in einer Altbauwohnung gemietet, in der Nähe der Uni. Er ist finanziell abgesichert und kann sich somit voll auf sein Studium konzentrieren. Und genau, bei dem ersten Studientag eben trifft er auf die Moni, die so um die 50 ist, und die ist eben ganz anders als er. Sie ist sehr chaotisch, finde ich, hat immer total bunte Kleidung an, Lippenstift, hohe Absätze, und wenn sie einen Raum betritt, fällt sie gleich auf durch ihre aufgeschlossene positive Art. Sie hat es auch nicht so leicht wie der Oskar, also sie hat 3 Jobs gleichzeitig und kümmert sich noch um ihre Enkel. Sie hat 3 Enkel, den kleinsten muss sie manchmal mitnehmen zur Vorlesung, wenn sie es nicht anders arrangieren lässt. Und sie kümmert sich auch noch, also sie hilft ganz oft ihrer Tochter Püppi aus der Patsche, die so ein bisschen auch unbedarf ist, finde ich. Also sie ist einfach ein Typ, der sich aufopfert für andere. Und nichtsdestotrotz hat sie beschlossen, endlich Mathe zu studieren, verheimlicht das auch vor ihrer Familie, die ihr das zum einen nicht zutrauen würden und zum anderen das als total sinnlos erachten. Und die beiden helfen sich jetzt gegenseitig. Also die Moni nimmt den Oskar so ein bisschen an die Hand und er versucht, ihr Leben zu strukturieren und ihr auch ein bisschen Mathe beizubringen. Und es gibt auch immer, also das Buch, da kann man so viele Stellen draus vorlesen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann meinem Mann ständig irgendwelche Stellen vorgelesen, weil ich die so super fand. Und im Prinzip, man könnte das ganze Buch von vorne bis hinten. Aber so furztrocken, wie er mit ihr umgeht. Also man muss auch sagen, er hat autistische Züge, ja, und sagt immer knallhart, was er denkt. Und
ich fand das so gut, er sollte eine neue Familie suchen, wenn das so problematisch
das,
ist.
Das wollte ich jetzt vorlesen. Diese Stelle. Also er versuchte eben klarzumachen, dass es nicht gut ist, dass sie so viele verschiedene Jobs hat und dass es sinnvoller wäre, sich auf einen zu konzentrieren. Und dann redet er mit ihr und sagt, mit einem Abschluss in Mathematik können Sie, also er sieht sie, überall sitzen, sagte ich, aber Sie werden keinen erreichen. Glaubst du nicht an mich? Natürlich glaube ich nicht an Sie. Ich glaube an fast niemanden, aber am wenigsten an Sie. Hältst du mich für so doof? Ich lauschte in mich hinein. Sie werden lachen, aber ich halte Sie nicht für besonders doof. Ich halte Sie für ineffizient. Moni blinzelte. Wie soll ich es deiner Meinung nach besser machen? Habe ich doch schon oft erklärt. Sie müssen Ihr privates Umfeld optimieren, wenn Sie weiterkommen wollen. Ihre Familie behindert Sie offensichtlich. Warum verlassen Sie sie nicht einfach? Moni schien kurz darüber nachzudenken. Hast du noch eine andere Idee? Ich mache mir Gedanken, versprach ich. Und es war so super, wie dieser 16-Jährige, der eigentlich das Leben noch nicht wirklich verstanden hat und sozial also schon seine Probleme hat, versucht, ihr auf nüchterne Art klarzumachen, wie sie ihr Leben in den Griff kriegt. Und also mir hat es super gefallen, weil das einfach so herzig ist und positiv und lustig und man merkt, dass man mit Vorurteilen ganz oft daneben liegt. Ja. Genau. Wie fandet ihr es?
Ja, also ich fand es halt auch saukomisch. Also die Personen sind halt alle großartig, ja. Also und der Oskar ist ja eindeutig Autist.
Schon.
Ja. Aber der lernt ja auch ein gewisses Sozialverhalten dann durch die Moni. Also die tun sich ja gegenseitig helfen.
Auch.
Ja. Ja. Jetzt dachte ich halt, sie ist so ein verkanntes Genie, aber das stimmt ja nicht. Insofern ist es ein wirklich super Buch.
Ja.
Und man lernt zum Beispiel auch die Freuden der Mathematiker kennen, einen Einkauf so gestalten, dass man immer 3,14 Euro herausbekommt.
Ja, genau.
Das ist ein großes Vergnügen, das Ganze.
Genau.
Ja, ich fand es auch großartig, weil halt dieser Oskar in seiner, auch in seiner Hochbegabung natürlich der Überflieger schlechthin ist und eigentlich schon alles kann, was da im Studium vorkommt. Und aber durch seine Hochbegabung und seinen Autismus natürlich auch unheimlich getrieben ist, immer alles zu wissen und richtig zu machen. Und die Moni halt in ihrer Unbedarftheit da ganz anders rangeht und dadurch auch wieder einige ziemlich verblüfft. Und aber der Oskar eben durch seine Zentriertheit auf dieses Studium natürlich vollkommen unfähig ist, seinen Alltag zu meistern. Also Kleinigkeiten nicht hinbekommt, wie kochen oder einkaufen essen. was dann die Moni wieder überhaupt nicht verstehen kann. Mhm. Und ich finde, also die Bronski kann einfach, egal über was sie schreibt, in all ihren Romanen, finde ich einfach, sie erschafft Menschen aus Fleisch und Blut, die man sofort vor sich hat. Und was sie dann machen und wo das spielt, ist mir eigentlich vollkommen egal. Ich möchte nur diese Menschen kennenlernen, die sie da, weil das ist so unglaublich. Man hat nach den ersten Seiten Sympathien für beide entwickelt. Und schaut ihnen einfach zu und denkt sich, was lässt sie sich einfallen. Mhm. Und das finde ich einfach, das kann sie wie ganz wenig andere, finde ich, diese Leute zu beschreiben.
Also, du hast recht, hier geht es um die Leute, aber ich finde trotzdem jedes Mal die Umgebung, in der es spielt, auch wieder grandios. Ja. Das ist jedes Mal
was ganz
auch,
anderes.
Genau, ja. Sehr originell und auch die Kultur, die zum Teil, also in dem jetzt weniger, aber in anderen Büchern auch mit reinspielt, auch die russische Mentalität, die sie oft mit reinbringt, ist auch schön zu beobachten und davon zu lesen. Also das kriegt sie auch gut hin, ja.
Ja, super, dann war ja hoffentlich jetzt für jeden was dabei bei unseren heutigen Empfehlungen. Und das war Nix als Bücher für dieses Mal. Ihr verpasst keine Folge unserer Empfehlungen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung auf eurem Podcast-Catcher. Alle Besprechungen von diesem Mal und viele weitere von uns und anderen Buchhändlerinnen könnt ihr jederzeit in der Buchpicker-App nachlesen und dort auch bei eurer Lieblingsbuchhandlung bestellen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Weiß sie um nix. Nix als Bücher. Nix als Bücher im Sinn. Weiß sie um nix, nix als Bücher, nix als Bücher im Sinn.